Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ich muss, glaube ich, erst mit einer kleinen Entschuldigung anfangen. Letzte Woche gab es ja keine Folge, hat zeitlich nicht ganz funktioniert bei mir. Zum anderen muss ich aber auch ganz offen sagen, dass ich letzte Woche nicht wirklich was hatte, worüber ich hätte direkt dringend reden wollen müssen. Ein, zwei Ideen für spannende Folgen habe ich zwar schon noch im Hinterkopf, aber wie ihr wisst, bin ich Anfang September 2-3 Wochen nicht in Berlin im Urlaub und werde dort natürlich mein Mikrofon nicht mitnehmen. Ich werde natürlich auch schon gucken, dass ich euch auf Instagram und auf Twitter zumindest mit ins Stadion nehme. Oder in die Stadien nehme, hoffentlich mehrere. Aber es werden natürlich, oder ich werde nicht die Zeit haben, beziehungsweise im Urlaub wahrscheinlich auch nicht wirklich die Lust haben, Podcast-Folgen aufzunehmen. Werde aber ein bisschen was gucken, dass ich ein bisschen was vorproduziere. Den Bleu Blanc Buchclub zum Beispiel könnte man zum Beispiel als Folge machen. Da gibt es ja ein, zwei spannende Bücher, über die man reden könnte, die sich mit dem französischen Rugby auseinandersetzen. Aktuell zum Beispiel in der Midi Olympique war auch das Thema, weshalb es immer weniger Spieler aus Super Rugby in die Top 14 zieht, und unter anderem eben ein genannter Grund, dass die aktuell größten Stars Franzosen sind, was sicherlich ein sehr faires Argument ist, wenn man natürlich auch Spieler wie Maro Itoje zum Beispiel oder Faf de Klerk ignorieren muss, um diese These valide stehen zu lassen. Aber man könnte auch über ein paar der historischen Rugby-Größen in Frankreich reden. Die Spangiros zum Beispiel, Chabal, habe ich da ein wenig versprochen, Entschuldigung. Die Vaquerins, wie sie nicht alle heißen, Vincent Clerc, Manol, Notre-Dole, Arinaud Doki, könnte man als Folge auch anvisieren für den September. Da kommt noch ein bisschen was, das werde ich im Vornherein aufnehmen und dann für die Wochen auf einen Timer stellen. Also da müsst ihr nicht auf Rugby verzichten, müsst ihr sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Für heute wird es eher ein kleines News-Update. Zum einen können wir einmal kurz über die Super Sevens reden und über die Freundschaftsspiele. Ein bisschen was zusammengesucht, was zum Beispiel auch die Dauerkarten angeht. Das ist ja auch immer ein kleines spannendes Thema. Da gibt es ein paar Vereine, die sich ein paar neue Ideen haben einfallen lassen, die ich ganz spannend finde. Castres zum Beispiel bieten ab dieser Saison die Option an, mit seiner Dauerkarte eine personalisierte Plakette auf seinen Sitz anbringen zu lassen für 25 Euro zusätzlich, was ich sehr spannend finde. La Rochelle ist der erste Verein im französischen Rugby, der eine Ratenzahlung für seine Dauerkarte anbietet, was ich immer sehr schön finde. Kostet zwar ein bisschen mehr, also zum Beispiel bei 10 Raten kostet die Dauerkarte 10 Euro mehr, aber ich finde, das ist trotzdem immer noch sehr schön aus zwei Gründen. La Rochelle hat natürlich immer nur wenige Karten im freien Kontingent. Daran zu kommen, an die 2000 Tickets, die es da gibt, ist sehr schwierig. Das heißt, eine Dauerkarte ist schon mal sehr gut, aber zum anderen ist es natürlich trotzdem so, dass wenn du deine Dauerkarten im Vornherein kaufst, das natürlich immer schon trotzdem noch eine große Summe ist, die nicht alle gerade in aktuellen Zeiten auf einmal ausgeben können. Von daher finde ich das eigentlich sehr schön, dass da eine Ratenzahlung jetzt angeboten wird. Sind aktuell die einzigen im französischen Rugby. Ich muss ganz offen sagen, dass ich nicht weiß, wie es sonst ist. Ich habe zumindest bis jetzt noch auch im Fußball das noch nicht so gesehen, aber ich muss auch ganz offen sagen, dass ich da natürlich nur bedingt im Thema drin bin. Mit Ausnahme von meinem Verein verfolge ich da eigentlich das Ganze ja nicht so wirklich. Daher kann ich das nicht wirklich sagen, im Rugby oder zumindest im französischen Rugby in jedem Fall bis jetzt einzigartig. Gratis Geschenke dazu gibt es auch bei anderen Vereinen. Stade Français zum Beispiel bieten den Fans mit Dauerkarten für die kälteren Spiele gratis Decken an. Rouen bieten Gratiskarten an, seit sie im Diochon spielen, haben sie ja doch relativ viel Platz, den wollen sie natürlich füllen in einer nicht traditionellen Rugby-Region, und dort bekommt man 3 Freikarten für eine Person, der Wahl, die dann dort kostenlos zu diesen Spielen mitkommen können. Bizet haben sich etwas ganz anderes ausgedacht. Ist ja auch nochmal eine ganz neue Sache jetzt, wo der Verein der Stadt gehört, hat man sich überlegt, dass man andere Freizeitmöglichkeiten mit aufnimmt. Zum Beispiel gibt es eine oder mit einer Dauerkarte Rabatt im Kino. Das heißt, statt 10 Euro pro Kinoticket zahlt man mit Dauerkarte des ASBH nur noch 5,50 Euro fürs Kinoticket. Einen anderen Weg gehen Mont-de-Marsan und Biarritz, die zu jedem Heimspiel unter allen Menschen mit Dauerkarten oder mit Dauerkarte ein Geschenk verlosen, was natürlich auch nochmal ganz schön ist. Ansonsten geben sich viele Vereine wirklich Mühe, auch neue Zielgruppen ins Stadion zu locken. Zum Beispiel gibt es bei Toulon und in Montauban Gratis-Dauerkarten für Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren. Colomiers bietet an, neue Dauerkarteninhaber zu adoptieren, wenn man so möchte. Wenn man eine neue Dauerkarte wirbt, kriegt man 50% auf die eigene. In Toulon, auch dort wieder, kriegen Frauen günstigere Dauerkarten, wobei ich sagen muss, dass sie insgesamt ich immer sehr positiv überrascht bin, gerade wenn man zwischendurch Fußball-Bundesliga gesehen hat oder im Stadion gesehen hat, dann ist man immer sehr positiv überrascht, wie viele Frauen in französischen Rugby-Stadien sind. Das ist schon fast 50-50, muss man sagen. Das ist schon sehr schön. Im Fußball ist das ja dann doch noch sehr anders. Gerade im Stadion ist das nochmal sehr anders. Aber im Rugby ist das, oder im französischen Rugby hat man da trotzdem eine sehr gute Quote. Toulon haben sich entschieden, trotzdem auch nochmal diese Zielgruppe und vor allem auch Familien nochmal spezifischer anzusprechen. Außerdem haben sie zum Beispiel, hat Toulon auch ein sogenanntes Abonnement Libre oder Liberté, wie sie es nennen, so ein bisschen wie eine Bahncard. Man kauft sich eine Rabattkarte. Das heißt, wenn man ein Abonnement für 300 Euro abschließt beispielsweise, dann kriegt man 350 Euro an Tickets umsonst. Kann man sich dann aussuchen, zu welchen Spielen das dann für einen passt. Was ich eigentlich ganz schön finde. Weil mein Problem ist ja, oder war ja mit Dauerkarten, dann immer denkt, okay, aber die Hälfte der Spiele kann man nicht sehen, weil man hat ja irgendwie selber auch noch Spiele und Familienfeiern und was auch immer, so dass man sich, wenn man sich dann wirklich, wenn man dann nur die Hälfte der Spiele sehen kann, ist das natürlich verschwendetes Geld, aber wenn man dann tatsächlich so eine Ticketcard hat, sagt, okay, aber ich kann mir die Spiele, die ich sehen möchte, wirklich aussuchen, ist natürlich sehr schön und sehr praktisch. Auf dem Feld ging die Saison, wenn man so möchte, ja letzte Woche schon los, beziehungsweise die Woche davor, also vorletztes Wochenende. Aurillac hat zu Hause gegen Massy gewonnen. Das war das erste Freundschaftsspiel des Jahres. Jetzt ging es für die meisten Vereine wieder richtig los. In 16 Tagen heute, also Dienstag heute, ist in 16 Tagen der erste Pro D2 Spieltag. 16 Tage kommt das hin. Ja, kommt hin. Donnerstag. Donnerstag in 2 Wochen, ja, ist der erste Pro D2 Spieltag. Das heißt, die heiße Phase der Vorbereitung hat wirklich begonnen. Und da gab es direkt ein Derby ist es nicht, aber ein Spiel im Norden, Rouen gegen Vannes, 31-7 für die Normannen gegen die Bretonen, bei den Bretonen ein Versuch über ein Maul gelegt haben und Rouen da wirklich sehr gut schon aufgespielt hat, die waren ganz anständig in Form, heißt natürlich alles nicht viel. Vannes haben ja auch viel, viel umgestellt, neuer Trainerstab. Da, und das muss man bei Freundschaftsspielen ja immer betonen, darf man wirklich noch nicht allzu viel reininterpretieren. Das zweite Freundschaftsspiel, für mich natürlich für mich am interessantesten, Narbonne gegen Montauban, nur wenige Monate nach dem Zweitligaduell zwischen den beiden Vereinen, mit dem besseren Ende für Montauban und dann dem tragischen Ende für beide Vereine, das Ableben von Kelly Meafour. Der mit Spielern beider Vereine hat ja für beide Vereine gespielt und alle zusammen sind dann feiern gegangen und das war ja dann doch das sehr unschöne Erwachen für alle dann am nächsten Tag. Jetzt also das Freundschaftsspiel zwischen den beiden Vereinen in Le Cat, einem Strandvorort von Narbonne. Auch ein Verein, der viel investiert hat jetzt, sind aufgestiegen. Nee, sind sie aufgestiegen? Bin mir gerade nicht sicher. Grisson ist aufgestiegen, EFSC ist aufgestiegen, Auvergne ist aufgestiegen. Weil Le Cat bin ich mir gar nicht sicher, muss ich ganz offen sagen. Generell, Narbonne, meine 100.000 Einwohner und 10 Vereine, die mit 2 Herrenteams antreten, das ist schon eine sehr gute Quote. Grisson hat jetzt das erste Mal, startet in der nächsten Saison das erste Mal mit einem Frauenteam. Auch sehr schön. Der EFSC wird auch nachziehen. Die Entrant Fleury Salle Courson. Habe ich auch, also mal einer, ich habe ja für beide gespielt, Grisson und den EFSC. Meine beiden ehemaligen Vereine werden da jetzt auch nachziehen mit den Frauenteams. Narbonne haben die Frauen ja glücklich noch die zweite Liga gehalten letztes Jahr. Das sah ja lange wirklich nicht danach aus. Aber gut, ich schweife ab. Schönes Stadion in dem Fall, schöner Strandort, nicht viel abseits des Strandes. Aber gut, das ist nun mal, wie es oft so ist. Na, 7:12 ist es letzten Endes ausgegangen, 3:30 Minuten Drittel. War letzten Endes unspektakulär. Narbonne, die trotz des wild zusammengewürfelten Kaders, der nach 25 Abgängen nach der vergangenen Saison sehr neu zusammengestellt werden musste, wobei das absolute Gros aus der eigenen Jugend kommt, haben hier sehr gut gegen einen, ja, es ist ein Aufstiegskandidat, naja, sagen wir mal, ein Team aus der oberen Tabellenhälfte der Pro D2 sehr gut mitgehalten. Montauban wird ja nach aktuellem Stand mit 5 Punkten Abzug in die neue Saison starten. Mal schauen, was daraus noch wird. Berufung ist natürlich, oder Montauban ist natürlich in Berufung gegangen. Das zieht sich jetzt aber schon wieder ein bisschen hin. Mein letzten Endes, die DNACG ist ja schon wieder eingeknickt. In so vielen Bereichen mal wieder. Da wird immer ein Riesenfass aufgemacht und dann die Girondins wurden doch nicht in die dritte Liga strafversetzt, sondern durften jetzt in der zweiten Liga starten. Mit der Aussage eines offiziellen Vertreters, ja, wenn wir uns an die Regeln gehalten hätten oder Regeln halten würden, dann müssten sie in der dritten spielen, aber es ist ja der FCGB, das können wir doch nicht machen. Ja, nein, das wäre ja nur euer Job. Aber gut, der FCZ darf auch in der dritten Liga bleiben, obwohl ihm eigentlich die Lizenz entzogen wurde. Naja, im Rugby bei Erst- und Zweitligisten weiß ich nicht, wann sie es das letzte Mal tatsächlich durchgezogen haben. Irgendeine Strafe, ich weiß es schon, es müsste Tarbe gewesen sein. Die haben sich davon auch immer noch nicht wirklich erholt. Lille, klar. Wobei man natürlich sagen muss, Lille sind jetzt so langsam wieder auf dem Niveau mit Marc-Antoine Barreuil, die ja so ein bisschen der Nachfolgeverein sind. Die sind ja jetzt in die National 2 aufgestiegen. Tiros unter anderem, Osch sind auch alle wieder mittlerweile da. Naja, halbwegs. Aber gut, was ich sagen will, ob es nur Bézi ist letzte Saison oder die Geldstrafen für Toulon und Montpellier die Saison davor, es wird nicht so heiß gegessen, wie es im Rezept steht. In dem Fall. Gekocht wurde da ja noch nichts. Aber gut, 7:12, wie gesagt, darf man nicht allzu viel reininterpretieren, aber für Narbonne sicherlich als Ergebnis deutlich positiver als für Montauban. Bézi und Grenoble haben in die Soucliere 31:31 gespielt. Das ganz alte Stadion von Bézi, in dem aktuell ja die Fußballer spielen, die ja auch komplett abgestürzt sind, nachdem sie vor 2-3 Jahren, nee, vor Corona muss es gewesen sein, 2019, in die zweite Liga aufgestiegen sind, danach in die vierte abgestürzt, ohne dass sie Auflagen oder Strafen bekommen hätten. Das war einfach nur sportlich eine Katastrophe. Aber ja, die spielen ja immer noch den Soucliere, nachdem sie in der zweiten Liga auch noch mit dem Mediterranee bzw. Raoul Barrière gespielt haben. Barrière vielmehr. Naja, 31:31. Die Defensive scheint auf beiden Seiten noch nur so im Mittel zu stimmen. Offensiv sieht das aber schon mal ganz gut aus. Auf beiden Seiten kann man letzten Endes wenig zu sagen, wie positiv das für beide Teams ist, aber es ist in jedem Fall nicht negativ. Wie gesagt, es sind die ersten Freundschaftsspiele. Ich erwähne es aber so richtig viel reininterpretieren muss man doch noch nicht. Genauso wie für Soyons-Goulême, die haben 12-40 zu Hause gegen Colomiers verloren. Vielleicht besonders hervorzuheben, der Versuch von Mathis Galtier, dem Sohn des aktuellen französischen Nationaltrainers, Fabien. Sein erster Versuch, aber nicht sein erstes Spiel mit den Profis, hat letzte Saison ist er auf, glaube ich, 3 Einsätze in der Pro Ligue gekommen. Ist ja auch erst 18, 19, irgendwas in dem Dreh, der ist ja noch nicht so alt. Was ist so alt? Ist ja noch sehr jung. Aber ich glaube, das ist jetzt sein erster Versuch mit den Profis. Mal schauen, was daraus wird. Spielt auch 9 wie sein Vater. Wird da sicherlich den ein oder anderen Tipp bekommen haben, wie man diese Position am besten füllen kann. Auf deiner Seite natürlich, wenn dein Vater einer der besten Neuner der Geschichte Frankreichs ist, dann hast du natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung dir gegenüber, die nicht mal so leicht zu erfüllen ist. Aber gut, das ist nun mal so, wenn man einen großen Nachnamen hat. 12-40 klingt erstmal viel. Soyons-Goulême sollten eigentlich gar nicht so schlecht in der Vorbereitung sein. Der Kader ist nicht so, hat nicht oder wurde nicht so groß verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Man sollte eigentlich da weitermachen können, wo man letztes Jahr aufgehört hat. Es wird sicherlich wieder eine kleine Phase geben, in der sich der Verein hat das auf das höhere Niveau anpassen muss. Aber denke nicht, dass das Ergebnis jetzt schon ein Zeichen dafür ist, wie der Abstiegskampf dieses Jahr aussehen wird. Oder nicht Abstiegskampf vielmehr. Aurillac haben 39-27 gegen Nevers gewonnen. Viele Espoirs, viele aus der U23, die für Aurillac gestartet haben, sind ja, wie gesagt, letztes Jahr U23 Meister geworden. Da so jetzt viel was nachkommt, was auch dringend nötig ist. Das Budget der ersten Mannschaft wurde ja gut zusammengestrichen, hatten wir ja drüber geredet. Die U23 wird sicherlich eine sehr große Rolle spielen dieses Jahr. Offiziell ist das ausgegebene Ziel trotzdem die Top 6. Nachdem man es letztes Jahr nicht geschafft hat, will man jetzt also mit kleinerem Budget mehr erreichen. Erscheint mir gewagt, aber gut, ich stecke nicht drin. Von außen erscheint mir das wie eine schwierige Rechnung. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, ich glaube aber noch nicht dran. Und das letzte Freundschaftsspiel auch in Le Cat als quasi Appetitsanreger, allerdings einen Tag vorher. Am Donnerstag, nicht am Freitag. Carcassonne gegen Provence Rugby. 8-13 mit dem ersten Auftritt von Chris Hilsenbeck in seiner neuen Farbe, im neuen Trikot. Noch nicht das perfekte Ende, wobei natürlich auch gesagt werden muss, 8-13, es ist ein enges Spiel. Darf man noch nicht allzu viel reininterpretieren. Carcassonne müssen sich auch keine große Umbruchsaison, aber sie haben eine kleine Umbruchsaison, bevor dann nächste Saison der große Umbruch kommt, nach allem, was man jetzt hört. Christian Labie, der angekündigt hat, dass das in jedem Fall seine letzte Saison in Jaune et Noir ist, in Gelb und Schwarz, hat er ja eigentlich letztes Jahr schon gesagt, hat sich dann jetzt eine ganze Weile hingezogen, bis sein Vertrag verlängert wurde um dieses eine Jahr, aber er sagt, ja, wird definitiv sein letztes Jahr, muss man dann schauen, wie es dann weitergeht, das kann dann natürlich, wenn sie jetzt eine spektakuläre Saison spielen, dann kann es natürlich im nächsten Jahr mit dem neuen Kunstrasenplatz, mit dem renovierten Stadion, mit diesen, mit den neuen Sponsorenbereichen und allem drum und dran, könnte der Verein in einer Position sein, in der man sich wirklich nach oben orientieren kann. Vielleicht auch was Trainer angeht, ein Regal höher greifen. Ist natürlich dann spannend zu sehen, wie es weitergeht. Ist jetzt natürlich zum aktuellen Zeitpunkt schwer zu sagen, wer auf dem Markt sein wird. Aktuell vielleicht namhafte Trainer, die in Anführungszeichen zu haben wären. Patrick Collazot, der ehemalige Trainer von La Rochelle und Toulon, der aktuell vereinslos ist. Patrice Collazot. Gott, Patrice Collazot, Entschuldigung. Yannick Brü, ehemaliger Co-Trainer des französischen Nationalteams und von Toulouse, die letzten 4 Jahre Trainer von Bayonne, ist jetzt für 1 oder 2 Jahre bei den Sharks in Durban. Das ist sicherlich auch eine Option, die man im Hinterkopf behalten sollte oder könnte, falls er wieder nach Frankreich zurückkommt. wäre das natürlich sehr spannend, wobei er natürlich aus Osch kommt, das sicherlich auch eine, vielleicht auch ein Verein, wo du sagst, okay, da, falls sie den Aufstieg in die National schaffen, was ja durchaus möglich ist. Außenseiter-Tipp wäre Annick Airo, aktuelle Trainerin des französischen Nationalteams, macht den Job jetzt aber, sechs Jahre in der aktuellen Funktion, vorher zweieinhalb Jahre, vor 2014 zwei Jahre im Amt und dann seit 2016, acht Jahre. Kann mir vorstellen, dass sie nach der WM jetzt dann im, wann ist das, Oktober ist die WM, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober fängt die WM an, glaube ich, dass sie dann sagt, ja, also reicht mir jetzt oder ich mache den Weg frei für jemand anderes. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie hier, dass ein Verein wie Carcassonne sie als erfahrene und erfolgreiche Trainerin anstellen würde, zumal sie sicherlich im Vergleich zu den anderen beiden Kandidaten, die ich gerade genannt habe, sicherlich auch eher günstiger wäre. Und so schnell wird das Budget sicherlich auch nicht wachsen. Aber gut, das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Damit beschäftigen wir uns, nicht ganz in einem Jahr, aber irgendwann in dem Dreh. Mal schauen, was daraus wird. Blicken wir noch einmal kurz auf die Super Sevens. Die erste Etappe, die jetzt am Wochenende dann in Perpignan ist, geht ja direkt in die Knockout-Phase mit den Barbarians gegen Lyon, mit Toulouse gegen Bayonne, Pau gegen Perpignan, was natürlich sehr spannend ist, weil Pau bei der After Super Sevens immer sehr gut abgeschnitten hat. Gegen die Gastgeber könnte das natürlich schwierig werden. Clermont gegen Bordeaux. Bordeaux haben genauso wie Clermont beide ihre 7er Teams professionalisiert. Bordeaux bereiten sich seit einem halben Jahr auf diese Serie vor, haben einige Turniere gespielt. Clermont haben ein bisschen später angefangen, vor einem Monat ungefähr, haben aber zwei ehemalige 7er Nationalspieler als Sevens Consultants angestellt. Mal schauen, was daraus wird, aber auch der ASM möchte diese 7er Serie und das Format 7er nutzen, um gerade die U23 weiterzubilden und denen mehr Spielzeit zu geben. Man wird auch sich weiter an anderen 7er Turnieren beteiligen. Man wird nach Dubai fliegen, Hongkong fliegen, diese ganzen anderen Turniere auch mitmachen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Monaco als Titelverteidiger muss gegen Brive ran, La Rochelle gegen Montpellier, Racine gegen Castres und Toulon gegen Stade Français. Ein Spiel, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Beides natürlich Vereine, die rein theoretisch durchaus sehr erfahrene 7er Spieler in ihren 15er Kadern hätten. Mal sehen, wer da ran darf. Aber das ist eine Sache, über die reden wir nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch einige angenehme Tage. Und falls ihr andere Themen oder Wünsche habt, die ihr nächste Woche und in der podcastfreien Zeit, in meiner Urlaubszeit gerne hättet, über die wir und ich vorher reden sollten oder können, oder falls ihr Buchwünsche habt, dann lasst mich das gerne für den Bleu Blanc Buchclub, dann lasst mich das gerne wissen. Ansonsten, bis dahin, viel Spaß, einen schönen Tag. Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.